Lasst uns beten. Herr, wie kostbar ist es, dass wir deine Gnade besingen dürfen. Und dass du uns so deutlich zusagst in deinem Wort, trotz allem Gericht, trotz aller Sündenüberführung, dass deine Gnade ewig besteht, dass du treu bist, auch bei unserer Untreue. Haben wir in dir einen gnädigen Retter. Und so gebrauche doch auch dein Wort an diesem Nachmittag, um zu uns zu sprechen, um zu ermutigen und zu ermahnen. Und vor allem, um uns dich vor Augen zu stellen, Herr. Wir bitten dich um deine Gnade. Amen. Wir wollen uns heute noch einmal mit den Kennzeichen eines Christen beschäftigen. Wir haben schon einige Predigten darüber gehört, dass in der Bibel immer wieder Hinweise gibt, dass das Christsein Kennzeichen trägt. Dass ein Christ sich unterscheidet von jemandem, der nicht glaubt. Und diese Reihe ist ja durchaus dazu da, auch zu ermutigen und zu gucken, ist das in meinem Leben der Fall? Und da, wo diese Kennzeichen, die wir anschauen, wo sie in unserem Leben da sind, da freut es einen. Ja, der Herr hat tatsächlich in dieser Weise in meinem Leben etwas begonnen. Ja, tatsächlich, hier wächst tatsächlich etwas in dieser Weise auf. Wir wollen uns heute aber mit einem Kennzeichen beschäftigen, wo einem vielleicht ein bisschen mulmig wird. Ist das wirklich etwas, worüber wir uns so freuen? Ist das wirklich etwas, was wir uns sehnen, was wir begehren in unserem Leben zu sehen? Wir wollen uns heute beschäftigen mit dem Kennzeichen eines Christen, welches da ist, die Versuchung. Das Kennzeichen Versuchung. Wir haben das heute im Morgengottesdienst schon gehört, Abraham, der auch zur Sünde versucht wurde, da wo die Hungersnot kam. Und tatsächlich gehört es laut der Schrift zu der Erfahrung eines jeden Christen. Vielleicht Leute, die sich neu bekehren und zum ersten Mal von Jesus hören, denken vielleicht, oh, jetzt wird man irgendwie so auf so einer Wolke der Glückseligkeit hinfort geschwebt und irgendwie sind alle Sorgen dahin, und doch die Bibel, sie sagt wieder und wieder, Jesus und die Apostel und alle, nein, es gibt Versuchungen. Und tatsächlich gehört es zu dem Leben eines Christen die Erfahrung von Versuchungen. Und wir wollen uns zu Beginn ein paar Verse aus dem Jakobusbrief anschauen, Jakobus Kapitel 1. Hier lesen wir die Verse 12 bis 18. Jakobusbrief, Kapitel 1, ab Vers 12. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irret euch nicht, meine geliebten Brüder, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir eine Art Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe sind. Jakobus, er spricht von der Glückseligkeit der Versuchung. Glückselig der Mann. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Nun, Glückseligkeit bedeutet nicht gleich glücklich sein, fröhlich sein, sondern glückselig bedeutet, es führt zu einer Seligkeit. Ja, es ist verbunden mit einem Glück, das weiter hinausreicht als nur unsere Gefühle, als das, was wir gerade empfinden, als das, was wir uns vielleicht gerade wünschen oder vorstellen. Und nun, ein Christ, er sollte sich niemals Versuchungen wünschen. Es ist kein Kennzeichen, wo wir sagen, ach, ich wünsche mir mehr Versuchungen. Nun, das ist nicht der Fall. Wir sollen sogar beten, Herr, führe uns nicht in Versuchung. Wir sollen wachen, dass wir nicht in Versuchung fallen. Aber es ist wichtig, Versuchung richtig zu verstehen. Denn die Bibel, sie sagt, dass alle Christen versucht werden. Und die wichtige Frage ist, wie gehen wir damit um? Die Tatsache der Versuchung gehört zu einem Leben eines Christen. Aber die Bibel, sie ermahnt uns zum rechten Umgang. Und darum sagt auch Jakobus hier, glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Nicht jeder, der versucht wird, ist automatisch glückselig, sondern der die Versuchung erduldet. Nun, was sind Versuchungen? Das Wort, was in der Bibel gebraucht wird für gewöhnlich, es ist eigentlich relativ neutral. Es hat so viel wie Prüfung oder Test zu tun. Etwas, was einfach nachgeforscht wird, was untersucht wird. Und das kann zum Guten oder zum Bösen sein. Aber in der Bibel ist es fast immer in einem Zusammenhang irgendwie mit Sünde. Das heißt, es ist ein Test, eine Prüfung, eine Untersuchung, ob in einer Situation der Sünde nachgegangen wird oder nicht. Und darum ist eine Versuchung ganz allgemein alles, was irgendwie Einfluss ausübt oder einen Anlass geben kann, einen Menschen von dem Gehorsam gegenüber Gott abzubringen und in irgendeine Art von Sünde zu verführen oder zu ziehen. Und das kann da so sein, dass eine Versuchung das Böse in das Herz des Menschen herangibt, irgendwie etwas lockt, etwas darstellt und mit einer Attraktion und damit etwas zu etwas Bösem führen will. Oder dass das Böse, was bereits in unserem Herzen ist, angefacht wird, ans Licht gebracht wird. Es können alle möglichen Dinge sein. Ja, nicht nur da, wo der Satan bewusst irgendwie herantritt, sondern in unserem Leben. Alle Dinge können zu einer Versuchung sein. Dinge, die vielleicht noch nicht einmal böse in sich selbst sind. Es können Geschäfte auf der Arbeit sein, die uns zur Versuchung werden. Oder irgendwelche besonderen Ziele unseres Lebens, sogar irgendwelche Hobbys oder Freuden, denen wir nachgehen, und sie werden uns zur Versuchung, dass sie uns abbringen vom Gehorsam gegenüber Gott. Es kann das der Wunsch nach Ansehen sein oder eine Verantwortung, die wir haben und Aufgaben, denen wir nachgehen müssen, sogar Fähigkeiten und Gaben, die der Herr uns gegeben hat. Sie können uns zur Versuchung werden, zur Sünde. Gelegenheiten bieten, zu sündigen. Pflichten zu vernachlässigen und so weiter. Aber warum sagt Jakobus, es ist durchaus eine Glückseligkeit verbunden mit der Versuchung? Da, wo wir versucht werden und uns darin bewähren. Warum gehört es zu einem Kennzeichen eines Christen? Jakobus, er schreibt den Christen nicht so, als wenn er denkt, das ist irgendwo eine Ausnahme. Das passiert irgendwie vielleicht mal einem von 100. Nein, er macht deutlich hier, den Versuchungen sind wir alle ausgesetzt. Aber wir müssen sie richtig verstehen. Wir sollen nicht einfach sagen, ach, das kommt alles von Gott, deswegen ist es alles nicht so schlimm, wir können dem ja einfach nachgehen. Nee, Gott versucht niemanden zum Bösen. Ja, man kann fast eine falsche Form von ein falsches Verständnis von der Souveränität Gottes haben. Ja, wenn Gott doch alles beherrscht, dann hat er vielleicht mir auf diese Versuchung geschickt und dann kann es ja nicht so schlimm sein, wenn ich dem nachgehe. Nein, Jakobus sagt, nee, das geht etwas tiefer. Da ist etwas in unserem Herzen, eine Begierde. Und wenn die angefacht wird, dann kann es schnell zur Sünde kommen. Wir müssen die Versuchungen richtig verstehen. Die Situation der Versuchung ist noch nicht unbedingt sündig. Dass wir einer Versuchung ausgesetzt werden, wir wissen selbst Jesus, unser Herr, der völlig sinnlos war, auch in seinen Motiven. Er wurde versucht von dem Satan. Ja, der Hebräerbrief sagt, er wurde in allem versucht, aber ohne Sünde. Versucht werden ist noch keine Sünde, aber der Versuchung zur Sünde nachgehen, da wird es schwierig. Aber Jakobus sagt, ja, der Mann ist glückselig, der die Versuchung erduldet. Zum einen müssen wir verstehen, es ist ein Christ, der Versuchung als Versuchung wahrnimmt. Zu verstehen, hier ist eine Versuchung zur Sünde, es bedarf bereits ein erwecktes Gewissen und zu sagen, ah, hier ist etwas, da muss ich aufpassen. Das zieht mich in etwas hinein, es stellt mir etwas vor, es verführt mich zu etwas, was ich eigentlich nicht tun sollte. Ich nehme es als eine Prüfung, als eine Versuchung wahr und nicht einfach als normale Lebensumstände, das, was ich eh immer mache. Es gehört zu einem Christenleben zu verstehen, in der Situation, in der ich gerade stehe, es ist eine Versuchung. Es ist etwas, was ich nicht tun sollte, wo hier mein Herz geneigt ist, wo ich in Gefahr stehe, dem nachzugehen. Es ist eine Wahrnehmung der eigenen Begierde und darauf macht Jakobus hier so deutlich. Da, wo die eigene Begierde fortgezogen und gelockt wird. Nun, das zu verstehen, ist da, wo ein Christ ein empfindsames Gewissen bekommen hat. Sagen, okay, ich werde hier versucht. Ich stehe hier in einer Probe, in einer Prüfung. Außerdem ist es ein Anzeichen der Feindschaft des Teufels. Petrus sagt, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe und er sucht, wen er verschlingen kann. In 1. Mose 3, in diesem sogenannten ersten Evangelium, dem Protoevangelium, da verspricht Gott eine Feindschaft zwischen dem Samen der Frau, die glauben, und dem Samen der Schlange, dem Teufel. Und solch eine Feindschaft sehen wir auch da, wo tatsächlich der Teufel versucht, zur Sünde zu verführen, so wie bei Jesus in der Wüste. Er sucht, wen er verschlingen kann. Ja, dem Petrus sagt Jesus, der Satan hat danach begehrt, euch zu schütteln wie in einem Sieb. Wie kommt es dazu, dass der Satan so etwas begehrt? Nun, er begehrt es gerade bei Christen. Gerade solche zu Fall zu bringen, die zu Christus gehören. Markus 13, da sagt, warnt Jesus vor diesen falschen Christusen und falschen Propheten, die aufstehen werden und Zeichen und Wunder tun. Und dann sagt er, um, wenn möglich, die Auserwählten zu verführen. Ja, Satan will ganz besonders die Auserwählten verführen. Und darum sehen wir, die Situation der Versuchung ist etwas, was uns darauf hinweist, dass wir einen Widersacher haben. Und die Tatsache, dass wir einen Widersacher haben, bedeutet, dass wir nicht auf seiner Seite stehen. Und deswegen sagt Jakobus, es ist eine Glückseligkeit. In dieser Konfrontation mit Versuchung, was sich keiner wünscht, was nicht leicht ist. Ja, und wo auch so manche, ja, ein jeder Christ in der einen oder anderen Situation auch einmal fällt. Aber dran zu bleiben, danach zu trachten, in der Versuchung zu bewähren, ja, es hilft zu verstehen. Es ist ein Kennzeichen eines Christen. Es gehört zu einem Leben eines Christen. Versucht zu werden, in diese Prüfung hineinzukommen. Nun, was hat denn der Teufel vor? Warum will er denn versuchen? Die Versuchungen können unterschiedlich sein. Es kann sein, dass er den Christen verzagt machen will. Da, wo die Hoffnung verloren ist. Da, wo Bedrängnisse kommen, wo Schwierigkeiten kommen, wo Nöte kommen, wo ein Mangel herrscht. Und man verzagt einfach, man verliert die Hoffnung, man sieht keinen Ausweg mehr. So wie Abraham, wie wir heute Morgen gesehen haben. Ein Verzagen aufgrund von den Lebensumständen. Oder er stellt etwas unserem Herzen, unserer Begierde vor, was so verlockend ist und was uns zum Abfall bringen soll. Ja, als Christ darf ich das nicht machen, aber das sieht so gut aus. Vielleicht lohnt es sich, dem Glauben preiszugeben, um in dieser Sünde leben zu können. Mit falschen Versprechen, mit falschen Freuden, mit falschen Götzen lockt er die. Wir haben es gerade in der Schriftlesung so wunderbar gehört. Also, wer hat hier die Götter vertauscht? Wer hat hier die Götter vertauscht, dass ihr irgendwo euch Wasser sucht in einer brüchigen Zisterne? Ja, der Satan, er versucht, um uns zur Sünde zu verlocken und den Glauben den Rücken zu kehren. Oder er versucht, um Misstrauen zu säen. Dass wir das Gefühl haben, vielleicht ist Gott gar nicht gut. Vielleicht meint er es gar nicht gut mit uns. Jakobus sagt hier, also irret euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater des Lichter. Er ändert sich nicht. Und er versucht nicht zum Bösen. Und er wird auch nicht versucht zum Bösen. Da ist nichts Böses in Gott. Und in der Versuchung Satans, wie wir sehen bei der Schlange im Garten Eden, was versucht Satan hier? Davon abzubringen, Misstrauen zu säen. Dass man denkt, vielleicht meint Gott es gar nicht gut mit mir. Und man kehrt sich ab, man wendet sich ab in einem Misstrauen gegenüber Gott. Paulus nennt es eine List der Schlange, mit der sie Eva von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abbringen wollte. Aber nicht nur ist es ein Anzeichen der Feindschaft des Teufels, dass er versucht, diesen Glauben abzubringen, indem er zur Sünde führt, sondern es ist vor allem auch ein Anzeichen der Schulung Gottes. Der Teufel kann nichts tun, außer dass Gott es zulässt. Ja, wir glauben an die Souveränität Gottes. Und das bedeutet nicht, dass die Versuchung zur Sünde von Gott kommt. Aber er kann selbst das Böse, was der Satan versucht, gebrauchen zum Guten. Und zwar zur Bewährung. Ja, ein jeder Christ, er kommt in Situationen, wo er durch seine eigene Begierde im Herzen oder durch die Lebensumstände oder durch den Teufel selbst versucht wird zum Bösen. Aber es heißt in 1. Petrus 1, Vers 5, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbar zu werden. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid. Warum? Damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zum Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Ja, natürlich versucht der Teufel wie ein brüllender Löwe zu verschlingen. Aber da, wo der Glaube echt ist, da bewahrt Gott, da erhält Gott, da schenkt er eine Gnade, die doch dran bleibt, die nicht abfällt vom Glauben. Auch wenn es Zeiten gibt des Strauchelns, wie heute Morgen gelesen bei Abraham, so wird doch Glauben bewahrt. Und auch wenn manche Versuchungen vielleicht nicht so glimpflich ausgehen, nicht so gut ausgehen, so sind es doch andere Prüfungen, die dann wieder bestanden werden in einem festen Glauben. Und darin wird sichtbar, dieser Glaube ist echt. Das ist nicht nur ein Scheinglaube. Diese Probe hält stand. Bewährung. Es prüft die Herzen. Ist das echt, was da drin ist? Oder ist das nur irgendwie so eine vergängliche ein vergängliches Gefühl, ein kleines Aufflackern, aber nichts von Bestand. Und Gott gebraucht es sogar zur Reinigung unserer Herzen. Wir haben es hier, Petrus hat selbst gesagt, wie durch Feuer erprobt. Ja, in Jesaja 48, Vers 10, da sagt Gott, siehe, ich habe dich geläutert, doch nicht im Silberschmelzofen, ich habe dich geprüft im Schmelzofen des Elends. So manche schwierigen Situationen, schmerzhaften Situationen, die versuchen, falsch zu denken über Gott und falsch zu denken über die Gerechtigkeit und gelockt zu werden zu sündigen Wegen, weil man sich da viel mehr Freude oder viel mehr Erfüllung verspricht. Diese Zeiten des Elends, sie läutern, sie reinigen auch. Und es wird sichtbar, ist dieser Glaube, was ist wirklich wertvoll. Wir sehen das bei Hiob, wie er durch so manches Leid geläutert wurde und am Ende sehen konnte, oh, jetzt habe ich dich erkannt, Herr. Und so manches an falschen Vorstellungen, was noch so vieles mit verschlungen war, wurde dadurch abgetan. Durch Leid und durch Not. Und viele von uns können vielleicht zurückschauen auf Zeiten, die sehr, sehr schmerzhaft waren. Und Zeiten, in denen man geschrien hat, Herr, warum? Warum? Und du schaust zurück und erkennst, oh, es führte zu etwas Gutem. Oh, ich bin geläutert hervorgegangen, gereinigt hervorgegangen. Ja, Satan meint es böse mit mir. Erinnert ihr euch an Josef und seine Brüder? Ihr meintet es böse mit mir. Aber der Herr hat es gut gemeint. Oh, was hat er geläutert, gereinigt oder auch gestärkt. Falsche Dinge abgenommen, wie die Schlacken bei Edelmetallen. Aber auch etwas gestärkt und hinzugebracht und gefördert, wie Geduld oder Charakter, Gewissheit, Liebe. Das, was hinzukommt, gerade in Zeiten der Versuchung. Römer 5 heißt es, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt und Ausharren Bewährung und Bewährung Hoffnung. Und Hoffnung lässt nicht zustanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Ja, es gibt gerade Situationen, wo wir in der Versuchung zugerüstet werden, gestärkt werden von Gott. Dass wir eine Gnade erfahren, gerade in dieser Not, wo es so am unwahrscheinlichsten, wo wir denken, es ist am unwahrscheinlichsten, dass wir hier irgendwie mit Gewinn herausgehen. Gerade in dieser Not, wo wir merken, der Herr war mir nahe und stand mir bei in einer Weise. Ich habe etwas gelernt und da ist etwas gereift in mir, was ich in den Jahren zuvor, wo es scheinbar so leicht ging und so gut ging, nicht gelernt habe. Ja, Versuchungen sind ein Kennzeichen im Leben eines Christen. Und auch wenn Satan es böse meint, Gott gebraucht es im Leben eines Christen zum Guten. Aber wie gesagt, wir sollten keine Versuchung leichtfertig nehmen oder sogar begehren. Jakobus warnt davor. Ja, Gott versucht nicht zum Bösen. Wir sollen nicht einfach sagen, ach, kommt alles von Gott. Deswegen nehmen wir das alles nicht so ernst. Nein, die Bibel, sie warnt uns davor, nicht in Versuchung zu fallen. Nicht leichtfertig in Versuchung hineinzugehen. Und so müssen wir verstehen, gerade in der Versuchung, wie können wir denn bewährt sein? Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Wie können wir denn Versuchungen erdulden, dass es zur Glückseligkeit führt? Dass es tatsächlich zum Guten führt? Nun, das Wichtigste ist, dass wir auf Gott schauen. Das, was Abraham heute Morgen in unserem Predigtext so offensichtlich vernachlässigt hat. 2. Petrus 2, Vers 9 heißt es, Der Herr weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden. Der Herr weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu retten. Und wieder ein anschauliches Beispiel heute Morgen. Der Herr. Im Vater unser beten wir und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Gott ist es. Es ist nicht unsere eigene Kraft, es ist nicht unsere List, es ist nicht unsere Intelligenz oder unsere Weisheit oder irgendwelche unsere Pläne, sondern Gott ist es, der uns zu bewahren und zu retten vermag. Und die Versuchungen, sie stellen uns oftmals gerade das besonders vor Augen. Unsere eigene Schwachheit, aber die Stärke Gottes. Unsere Abhängigkeit von der Gnade und von der Kraft des Herrn. Und das ist auch einer der wichtigen Nutzen. Und warum es Gott auch zulässt, dass Versuchungen zum Leben eines Christen gehören. Aber es gibt auch durchaus einige Ratschläge, wie ein Christ sich vor Versuchung bewahren kann. Also, dass er gar nicht fahrlässig oder unnötig in eine Situation der Versuchung hineinkommen kann. Ja, tatsächlich, die Bibel warnt uns in vielen Stellen davor. Zum Beispiel, dass wir einen geistlichen Wandel führen sollen. Ja, ein Leben im Glauben. Dass wir unseren Alltag ausrichten auf geistliche Dinge. Denn in Galater 5 heißt es, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Also das, was uns bewahren kann vor einem falschen Zug der Begierde zur Sünde, ist da, wo wir lernen, geistlich zu wandeln. Jesus sagt, im Garten Gethsemane, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Denn der Geist zwar ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wir müssen uns bewusst sein, ja, ein geistlicher Lebenswandel, es ist eine wichtige Vorkehrung, nicht unnötig in die Versuchung zu gelangen. Aber auch eine Erkenntnis. In 2. Korinther 2, Vers 11, da sagt Paulus den Korinthern, damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Uns ist nicht unbekannt, auf welche Weise der Satan uns versuchen will. Und es gibt gewisse Dinge, oh, die kommen immer wieder vor. In deinem Leben, im Leben dieser Gemeinde. Immer wieder, wo man merkt, oh, das ist uns nicht mehr unbekannt. Das ist eine Masche, wie der Teufel Zwietracht sehen will, wie er Unversöhnlichkeit sehen will, wie er uns versuchen will, zu bösen Gedanken und lieblosen Taten, lästerlichen Worten. Oh, wir wollen nicht vom Satan übervorteilt werden. Wir haben erkannt seine List, seine Gedanken, sein Vorgehen. Wir lesen in der Bibel, was für Strategien er verwendet. Aber auch eine Erkenntnis, wie gefährlich es ist. Wie gefährlich es ist, wie leicht wir geneigt werden zur Sünde. An der Achtsamkeit. Wacht, sagt Jesus. Wacht und betet. Eine Wachsamkeit, die notwendig ist. Zu erkennen hier, es ist nicht etwas Leichtfertiges. Es ist kein Spiel. Und wir brauchen Treue oder Standhaftigkeit. In 1. Petrus 5, Vers 9 heißt es, dem widersteht standhaft durch den Glauben. Widersteht standhaft durch den Glauben. Wir brauchen eine Festigkeit, eine Gewissheit. Ja, wir können auch so manches erdulden, aber wir lassen uns nicht umher, wir lassen uns nicht verwirren, wir lassen uns nicht in Zweifel bringen. Nein, wir bleiben standhaft im Glauben. Und natürlich, wir vermeiden Gelegenheiten, die fast automatisch zur Versuchung führen. Ja, den Korinthern schreibt Paulus in 1. Korinther 7, dass Ehepaare sich nicht unnötig enthalten sollen. Warum? Weil der Satan es gebrauchen kann, sie zu versuchen. In Epheser 4, Vers 27 heißt es, gebt dem Teufel keinen Raum. Es gibt Situationen, wo wir einfach schauen müssen, diese Diese Situation müssen wir einfach meiden und nicht in einer falschen Vorstellung etwas aufbauen, was definitiv uns zum Schaden wird, was uns in eine Situation bringt, wo die Begierden wach werden. Fliehe den jugendlichen Begierden, sagt Paulus dem Timotheus. Ja, wir sollen das Fleisch nicht nähren. Und so gibt es viele Dinge, wo wir einfach Gelegenheiten vermeiden können. Mit wem wir abends ausgehen. Welche Orte wir aufsuchen. Mit welchen Leuten wir uns umgeben. Es gibt einfach Gelegenheiten, die wir einfach meiden können. Aber wie ist es denn, wenn wir in der Versuchung stehen? Was hilft uns denn in der Versuchung, sie zu bestehen, uns zu bewähren, sie zu erdulden, ohne zu fallen? Nun, das Wichtigste ist, wir haben einen Beistand, Jesus. Jeder, der sagt, oh, ich muss es Jesus jetzt mal beweisen, dass ich es alleine schaffen kann, der ist schon gefallen. Aber der Hebräerbrief, er sagt in Hebräer 2, Vers 18, denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Jesus, er ist unser Beistand gerade in der Zeit der Versuchung. Und gerade da haben wir es nötig, ihn zu rufen, um seine Hilfe zu bitten. Hilf mir aus dieser Not. Manchmal, da sind wir so beschämt, dass wir überhaupt versucht werden, dass da eine Begierde in unserem Herzen ist, die irgendwie geneigt ist zu etwas. Und wir denken, oh, jetzt kann ich bestimmt nicht zu Jesus beten. Ich fühle mich so dreckig, ich fühle mich so beschämt. Wie könnte ich jetzt überhaupt auch es mich nur erdreisten, meinen Mund aufzutun im Gebet? Und Jesus sagt, nein. Er ist in allem versucht worden. Er hat all diese niederen Orte ist er gegangen, damit er uns in der Versuchung helfen kann. Wir brauchen ihn gerade in diesen tiefen Punkten. Und wir brauchen auch eine Erkenntnis. Paulus sagt den Korinthern in 1. Korinther 10, Vers 13, keine Versuchung hat euch je ergriffen als nur eine menschliche, Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung hat er auch den Ausgang geschaffen oder wird er den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Das ist ein kostbares Versprechen der Bibel. Da, wo wir in der Versuchung stehen und sagen, es gibt eigentlich nur zwei Wege, fallen oder fallen. Ich falle auf diese Seite oder ich falle auf diese Seite. Ich habe keine Lösung. Ich habe keinen Ausweg. Ich komme hier nicht aus. Und die Bibel sagt, nein. Gott ist treu. Vielleicht siehst du keinen Ausweg, aber du bist nicht ohne Ausweg. Es gibt einen Ausweg. Wende dich an Jesus. Wende dich an Jesus. Und wir müssen keine Angst haben. Die Gemeinde Smyrna sagt, der auferstandene Christus in Offenbarung 2, Vers 10, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft, damit ihr versucht werdet und ihr werdet Bedrängnis haben, 10 Tage. Sei treu bis zum Tod und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Fürchte dich nicht. Wir fürchten Situationen in der Versuchung. Wir fürchten Menschen in der Versuchung. Und die Bibel sagt, fürchte dich nicht. Gott weiß um alles. Aber er sagt, ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Sei treu. Es lohnt sich. Und auch das ist ein wichtiger Hinweis. Freue dich an dem, was der Herr gibt. Die größte Versuchung ist da, wo unsere Freude geraubt wird an dem, was der Herr gibt. Und all das, was die Sünde aufzeigt, scheint so viel freudiger zu sein, als das, was wir haben, als das, was wir besitzen. Aber Jakobus, er sagt, glückselig. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Unser Auge zu richten auf die Freude, die der Herr uns vor Augen stellt. Das hat selbst Jesus gemacht. dass er um der Freude willen, die vor ihm lag, all das Leid und die Schmerzen erduldet hat. Selbst die Schmähungen. Und so ist es auch, dass wir uns freuen sollen an dem, was der Herr gibt. An seinen Verheißungen, an seiner Nähe. Ja, an dieser Kostbarkeit des Glaubens. An all dem, was wir in Christus haben. Das ist, was uns stark macht. Die Freude am Herrn ist unsere Bergfeste, sagt Nehemia. Das schützt uns. Und ja, eine Sache wollen wir nicht verachten. Beistand der Geschwister. Der Herr hat in seiner Weisheit die Christen zu Gemeinschaften zusammengeführt, zur Gemeinde. Weil an jeder Christ leicht fällt. Aber da, wo wir einander aufhelfen können, gerade in Zeiten von Versuchung, auch da erkennen wir, wie der Herr uns Gutes tut. In Galater 6, Vers 1, da sagt Paulus: Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, er fällt in der Versuchung, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gebt Acht auf euch selbst, dass nicht auch du versucht wirst. Aber hier sehen wir, Gemeinde soll gerade in der Versuchung einander aufhelfen. Und in Jesus selbst sagt zu seinen Jüngern, da wo er selbst sehr bedrängt war, versucht wurde, wo seine Seele sterbensmatt war, er sagt zu seinen Jüngern in Lukas 22, Vers 28, ihr aber seid es, die mit mir ausgeharrt haben in meinen Versuchungen. Ja, am Ende haben sie ihn verlassen, aber es gab eine Zeit, da war die Gemeinschaft seiner Jünger, selbst Jesus, eine Trost und eine Ermutigung in seinen Versuchungen. Wie viel mehr haben wir es nötig, einander im Geist der Sanftmut beizustehen, zu ermutigen, gerade in Zeiten der Versuchung. So lasst uns diese Glückseligkeit vor Augen halten. Nicht eine Freude an den Versuchungen, aber eine Freude daran, dass Versuchungen auch ein Zeichen dafür sind, dass wir dem Herrn gehören. Und dass wir sehen, in der Versuchung schauen auf das, was Gott wirkt und was er wirken kann. An Gutem, an Segnungen, an Stärkungen. Ja, Christus ist gestorben. Er ist auferstanden und erlebt. Und in allem, worin er versucht worden ist, kann er uns beistehen, die wir versucht werden. Lasst uns ihn um seinen Segen bitten.